Sie herein, kommen Sie herein zum Kompassland, der Commander Kompass eigener Themenpark in Kempten. Jetzt mit Ihren Host, fantastische Frederik, der Marvelous Merlotta.
Der demente Frederik, der seinen Namen nicht weiß.
Seine Attraktion auf der Nordseite, Merlottas magische Menagerie. Auf der Ostseite haben wir heute Fritzes frantisches, fanatisches, fanatische Verfolgungsjagd.
Fantastikon. Ich beanspruche den Namen Fantastikon für meine Attraktion.
Fantastikon. Und auf der Ostseite, wenn Sie eine Abkühlung nach diesem aufregenden Start brauchen, haben Sie Jochens Jungbrunnen-Tour und Joghurtbar.
Top. Und weil ich anscheinend als einziger Nahrungsmittel anbiete, ist dahinter auch noch meine jauchzende Jauchegrube untergebracht. Da müssen die
herrlich,
Gäste aber nicht hin.
Ein wirklich angemessenes Intro für Infinity. Da reden wir heute drüber.
Wir reden heute über
Infinity,
über das Spiel oder Exil. Gesponsert von Wizards of the Coast tatsächlich.
Ja, genau. Sehr, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Wizards. Wir haben, Wizards hilft uns heute ein bisschen, diese Folge zu produzieren, dass hier die Lichter anbleiben beim Commander Kompass. Das ist immer, immer schön, dass die Attraktionen auch in Zukunft bimmeln und leuchten und blinken. Und bin mal gespannt, was da rauskommt. Und es wird vielleicht auch noch ein, zwei kleine YouTube-Shorts geben, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid.
Was ihr unbedingt sein solltet, denn da könnt ihr uns sehen. Also ich weiß, ihr hört uns gerne, aber vielleicht seht ihr uns einfach auch gerne.
Insbesondere die heutige Folge, Freddys Intro, war auf YouTube noch viel spektakulärer als für die Leute, die nur den Podcast gehört haben, weil es ist die ein oder andere athletische Aktion hier passiert.
Ich wollte auch einen Hut aufsetzen, habe aber keinen gefunden.
Was machen wir? Es geht um Infinity, für alle, die das nicht kennen. Das ist ein nicht mehr silver-bordered Spaß-Set, immer noch spaßig, teillegal für Commander, weshalb wir natürlich auch uns die Karten angucken, die für Commander relevant sind und auch ein paar der anderen Karten. Und wir machen unser allseits beliebtes Kompass-Set-Review, Spiel oder Exil. Anything goes, jeder Bewertungsmaßstab kann angewendet werden, nichts ist uns zu doof. Es ist eigentlich das perfekte Set-Review für ein Set wie Infinity.
Ja. Es ist eigentlich das Infinity der Set-Reviews, würde ich sagen, weil man wirklich ja für, man kann ja auch einfach Regeln erfinden, nachdem man Spiels oder Exils gibt. Also
stimmt, es ist wie Calvin Ball.
Genau.
Für alle, die das noch kennen.
Wir werden auf jeden Fall unsere Spiels vorstellen, also Karten, die wir wollen, Exils, Karten, die wir nicht so gut finden, und dann reden wir am Ende nochmal kurz für das Set als generelle Step. Plan dafür, gut, dafür ist halt eben, wir sind so ein bisschen reihum, es ist ein bisschen Freeform, jedes Kriterium gilt, also vor allem in diesem Set gilt jedes Kriterium, wenn zum Beispiel ich bin kein guter Künstler und die Karte sagt, ich soll einen Token malen, dann kann das halt gut sein, dass das zu einem Exil führt für sowas.
Es gibt, glaube ich, mit Infinity noch viel mehr mögliche Gründe, Dinge, Spiele oder Exile zu geben. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Shoutout. Ich weiß nicht, ob ihr den, habt ihr schon an den Sire, den Zerstörer, geshoutoutet? Ich war ja letzte Woche nicht da.
Ist ja schon wieder am Start, wenn er dann das noch nicht gemacht.
Der ist überhaupt nicht der Zerstörer, sondern er ist der Supporter. Und zwar auf Apple Podcasts hat der gute Mann uns schon wieder ein Review dagelassen. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Beweist auch, dass man mehrere Reviews da lassen kann mit demselben Account. Das heißt, ihr alle da draußen, ihr wisst, was das bedeutet. Wenn ihr Lust habt, uns zu supporten und einen Shoutout euch zu verdienen, dann gerne auf Apple Podcasts uns eine kleine Bewertung hinterlassen, auch gerne auf Spotify, wenn ihr da seid. Und natürlich, wenn ihr jetzt uns auf youtube.com/der Commander Kompass angucken wollt, könnt ihr auch da ein Like und ein Subscribe da lassen und auch gerne einen Kommentar, was ihr von Infinity haltet. Und that being said, Ich muss heute extra viele Anglizismen benutzen, weil ich jetzt letzte Woche nicht da war, nächste Woche wieder nicht da sein werde. Da müssen die Leute auf ihre Kosten kommen und ich würde sagen, wir tauchen ein, oder?
Wer von euch mag loslegen? That's just how it goes.
Machen wir einen Deep Dive hinein.
Einen Deep Dive. Jochen, fang doch mal an. Okay. Deep Dive doch mal voraus.
Ich fange mit was an, was, glaube ich, unstrittig ist. Ich glaube, das Spiel dafür ist unstrittig. Es geht um die Shocklands, die in Infinity wieder auftauchen. Die sind nämlich nicht Quatsch-Set zugehörig eigentlich. Also es geht um die ehemaligen Ravnica, Shocklands, Sacred Foundry, Overgrown Tomb, Temple Garden. Also alle diese zweifarbigen Länder, die sagen, dass sie das Schlachtfeld getappt betreten oder man zahlt zwei Leben und dann tun sie das eben nicht. Die sind jetzt wieder da und haben ziemlich coole Artworks. Und eigentlich hilft ja jeder Reprint von solchen Ländern dafür, dass man bessere Mana-Bases haben kann, weil die eben sehr schnell weg sind, gerade weil sie die Basic Land, also weil sie die Basic Land Types haben. Die sind eben Mountain Plains, Forest Plains. Man kann sie gut suchen. Das sind geile Länder.
Ey, was will man dazu sagen, oder Freddy? Also ein 1000%iges Spiel. Ich finde, die Dinger sehen gut. Okay, man kann sich vielleicht über die Artwork streiten. Ich bin gespannt, was gleich deine Meinung ist. Aber ich finde die Artwork unfassbar geil. Also mir gefallen die so gut. Shocklands als Reprints sind immer super. Und ich finde die total toll. Ich bin ein riesiger Space-Fan. Alle, die mir auf Twitter folgen, wissen das. Ich habe jetzt auch übrigens hier ein Space-Shuttle seit kurzem auf dem Unterarm. Direkt neben der Magic-Karten-Rückseite. Also ich habe ein bisschen mir ein, zwei neue Tätowierungen geholt. Ich bin ein gigantischer Space-Fan. Ich liebe das ganze Space-Theme in diesem Deck. Ich bin auch ein Zirkus-Fan. Also flavormäßig holt mich das ganze Set sehr ab. Und die Shocklands und auch die normalen Länder, ich finde die Artwork einfach mega genial. Mega genial. Ich verstehe Leute, die sagen, es sieht nicht nach Magic aus. Aber spätestens seit irgendwie Warhammer 40.000 und diesem ganzen Zeug fällt das einfach, finde ich, nicht mehr so auf. Magic ist nicht mehr, was Magic mal war. Und wenn ich irgendwie diese Dinger in die Finger kriege, wandern die auf jeden Fall in meine Lieblingsdecks. Also, fettes Spiel von mir.
Was ich da interessant finde, weil es, falls ihr das Foiling schon mal gesehen habt von den Karten, das ist auch richtig gut, dieses Space-Foil.
Das ist das mit den kleinen Sparkles, ne? Dieses, genau. Was überall so kleine Lichtpunkte drauf hat.
Genau, das sieht richtig gut aus und es kommt auch richtig gut auf den Karten rüber, so wie ich es bis jetzt gesehen habe. Eine Sache, die ich bin ein bisschen torn. Also nicht, dass die sind gute Karten, verdienen auf jeden Fall ein Spiel. Ich finde aber fast das Design. Ich sag mal so, ich finde das Design der Basics cooler. Ich finde das einfach viel interessanter mit diesem Weltraum, mit diesen Planeten, wo auch teilweise das Mana-Symbol wie bei den großen Mountain noch ein bewusst ist und dass es solche Alien-Planeten sind. Finde ich viel cooler als das, was in den Shocklands abgeht. Also wo dann immer dieses Weltraum abgestürzt ist oder irgendwo ist. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, weil das sind ja dann trotzdem die Premium-Karten, die Rares, die man daraus ziehen möchte, dass die nicht so coolen Artworks bekommen haben, in meiner Meinung nach. Das finde ich ist halt ein bisschen
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil ich finde die Artworks halt richtig cool. Das Einzige, was so ich habe mir aufgeschrieben, mit teils großartigen Artworks, weil ich zum Beispiel Overgrown Tomb nicht besonders mag, weil das halt wirklich einfach ein Raumschiff ist. Bei den anderen sind die Raumschiffe halt immer im Bild, aber das finde ich nicht schlimm. Solange das nicht so mega präsent ist. Also mir wären sie ohne Raumschiffe natürlich noch lieber, im Gegensatz zu Fritz wahrscheinlich. Aber wenn die klein sind, kann ich damit gut leben.
Dicken Planeten sind aber cool.
Also nehme ich cool? mal an, die dicken Planeten?
Die dicken Planeten, Basics.
Ach so, ja, ja. Nee, ich finde alle toll. es ist ganz lustig, weil wir haben gerade in der Vorbesprechung gesagt, so dass wir eigentlich so einige Sachen doch durchaus kritisch sehen an dem Set. Und das werden wir auch, kommen wir noch ein bisschen drauf. Ist nur funny, dass wir jetzt gleich so anfangen mit für mich dem größten Hype-Point sind tatsächlich die Länder-Artworks und zwar wirklich durch die Bank durch. Mhm. Also es wirkt jetzt so, als ob wir hier irgendwie von Wizards erfolgreich eingekauft wurden. Aber ich muss wirklich sagen, ich fand diese. Wir haben irgendwann mal so eine Folge gemacht, glaube ich, wo wir so den Jahresausblick gemacht haben. Da waren die damals schon gespoilert, ne? Mhm. Da habe ich damals, glaube ich, schon gesagt, wie geil ich die fand. Mhm. Da waren die schon die Bilder released davon.
Aber ich habe auch ehrlich gesagt mal
damit gerechnet, dass das ein Triple-Spiel wird. Das sind Shocklands.
Also, ja. Aber dann gehe ich mal noch in die Mechaniken rein. Und du hast gesagt, wir wurden von Wizards. Wir sind von Wizards of gesponsert, aber Wizards of the was? Denn hier kommt nämlich ein direkten Exil dann im Anschluss von mir, was die Wizards of the Blank Karten sind. Also da ist tatsächlich ein Platzhalter dazwischen, denn when this creature enters the battlefield, you may put a name sticker on it. Then look at the top X cards of your library, where X is the number of unique vowels on that sticker. Put one of those cards into your hand and the rest on the bottom of your library in any order. 3-1 Human Wizard Performer für 4 Mana. Der ist jetzt an sich, bringt er die neue Sticker-Mechanik mit sich mit. Also wichtig ist eben, jetzt gibt es eine Art Extra-Deck oder was man sich, glaube ich, auch mit der App holen kann, die einen zufälligerweise diese Sticker auswürfelt. Und das sind quasi solche Art permanente Tokens, permanente Counter, die durch Zonen bestehen bleiben, solange sie public sind. So viel ich verstehe. Und ja. Mein Problem mit diesen Wizards of the Blank-Karte ist noch gar nicht die Sticker-Mechanik selbst, sondern es ist die Sprache. Die Karten sind legal in Magic, sind in Eternal-Formaten, aber es ist doch ein großer Unterschied, ob ich jetzt Wizards of the Dark habe, der nur eine Karte ansehen kann, weil nur ein Vokal drin ist, oder oder Zauberer der Dunkelheit, wo UEI drin ist, wo ich auf einmal in Deutsch mit der gleichen Stickerkarte, mit der gleichen Version 3 Karten anschauen kann statt einer.
Lol, ich finde das so funny, Freddy, weil ich jetzt irgendwie mich schon voll eingestellt habe, dass wir jetzt über diese Sticker-Mechanik reden und ob man die an sich gut findet oder nicht. Und ich finde es einfach so genial, dass du jetzt schon wieder so einen Orthographie-Nitpick irgendwie als deine Kritik daran. Ich möchte mich der Kritik anschließen. Also von mir kriegt die Sticker-Mechanik ein großes Exil. Also das kommt vielleicht noch dazu, was du gerade gesagt hast, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich denke ja nur in Anglizismen, finde ich. Ich bin ja sowieso Hopfen und Malz verloren. Ich finde nur so, ich habe einfach keinen Bock, Aufkleber auf meine Magic-Karten zu machen. Ich weiß nicht warum. Ich habe die noch nicht gesehen in echt. Die gehen sicherlich auch ganz leicht wieder ab und man hat ja sowieso Hüllen und dann passt das alles und so. Aber irgendwas sträubt sich da in mir so. Ich will einfach nicht, also weißt du so, wenn jetzt irgendwie eine neue Mechanik rauskommt, die irgendwie sagt so, schmier irgendwie Honig oder Kleber oder sowas auf deine Karten drauf, dann werde ich es auch nicht machen. Ich habe einfach so, meine Karten sollen bitte in Ruhe gelassen werden und sauber bleiben und nicht dann irgendwelche Sticker drauf haben. Das finde ich irgendwie, ich bin dann nur paranoid, dass dann irgendwelche Klebstoffrückstände die ganze Zeit mein Deck verpappen und so weiter. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Und auch mechanisch finde ich es, also es ist sicherlich lustig, ich kann es mir sehr lustig vorstellen, aber es ist, glaube ich, irgendwie dann doch so langsam ein Ticken arg weit weg von dem, wie ich irgendwie Magic kennengelernt habe und dafür bin ich zu alt und mein Hirn ist zu Covid verseucht, dass ich mir das alles noch so, dass ich das alles noch so aufnehmen kann.
Ich bin, also generell finde ich halt das mit den Stickern, das ist, also zum einen, das mit der Sprache ist tatsächlich lustig, weil es auch relevant werden kann. Ich habe auch noch nichts dazu so regeltechnisch gefunden, wie das läuft, aber das habe ich bei mehreren Sachen aus dem Set bisher noch nicht gefunden, wo manchmal das Wording ein bisschen unklar ist. Das mit den Stickern ist halt so, ich habe halt bemerkt, dass zum Beispiel die Initiative, wo man ja wirklich, wenn man ein Deck spielt, in dem Initiative ist, was jetzt mit Baldur's Gate kam, da muss man ja auch für die anderen Leute am besten noch so ein Ding mitnehmen, damit die nicht auf ihrem Handy dann immer nur diese Initiative offen haben müssen. Ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass man auch, wenn man das dann zufallsgeneriert mit dem Handy erzeugen kann, dass das sich gut nutzen lässt. Also mich würde es zumindest mit meinem Goblin-Gehirn komplett überfordern, weil mich eben Initiative auch schon teilweise an den Rand meiner Kapazitäten bringt. Und wir hatten es in der Folge mit unserem guten Mod-Wrestler Dero. Der hat auch angemerkt, es ist nicht nur, dass man das draufklebt, also ich nehme jetzt mal ihn quasi so halb huckepack mit hier rein, sondern es geht eher darum, wie die Sticker aussehen nach einer Zeit. Weil also der Kleber dürfte relativ unproblematisch sein, das ist so wohl so Post-it-Kleber. Aber wenn man das öfter macht, dann, wir alle kennen diesen Grissel, der sich darunter ansammelt. Und das möchte ich dann irgendwann auch nicht mehr dabei haben. Und
Jochen, es ist ganz einfach. Du musst dir einfach neue und Infinity Booster Packs kaufen. Problem gelöst.
Cool. Abgesehen davon, also ich verstehe diese, wir kommen ja wahrscheinlich noch auf die Attractions. Also Sticker und Attractions sind ja, kann man jetzt erstmal sagen, gibt also mit Daumen, mit Faustregel, dass die legal sind erstmal. Und ich finde aber Karten, wo so Striche drauf sind mit Blanks, die sind für mich absolut silberbordert, weil ich, also die schreien mich quasi in Silber an. Und das wird sehr schwer für mein Gehirn, das irgendwie umzustellen. Ich würde denen auch ein Exil geben. Ich finde die einfach, der Effekt ist cool, aber ich mag halt auch Sticker nicht.
Das ist aber gut, dass du das sagst, weil dann kommen wir zum nächsten Exil oder Spiel, mal gucken, von mir. Und ich würde da auch gerne was aufgreifen, nochmal was Größeres an dem Set, so wie wir gerade über die Sticker geredet haben, was vielleicht noch nicht allen klar ist, die uns zuhören. In dem Set sind nicht alle Karten Commander-legal, aber es ist auch nicht so wie früher, dass gar keine Karte Commander-legal ist. Also ich glaube, bei den ersten Unsets, die waren wirklich nicht Constructed-legal, außer so am Küchentisch. Dann gab's, ich glaube, das letzte dürfte das gewesen sein. Das war für so 2 Wochen oder so offiziell
ich glaub, Commander legal. Sogar. Also oder, einen Monat
also nach einem bestimmten Zeitraum.
Ja.
Und das Neue hat Wizards einfach gemerkt, irgendwie diese Spaßsets verkaufen sich ganz okay, aber irgendwie könnten sich noch ein bisschen besser verkaufen, beziehungsweise vielleicht irgendwie ist es schön, wenn wir den Leuten Karten bringen, wo es nicht einfach nur einmal eine Gaudi ist, fürs Pre-Release irgendwie Sealed Deck zu spielen, sondern man die auch länger benutzen kann. Und deswegen sind ein paar von den Karten so designt, dass sie auch, sag ich mal, in Commander ganz gut funktionieren. Und andere sind halt doch nach wie vor dieses typische Spaß-Set. Also irgendwie, du hast 30 Sekunden Zeit, um einen Kumpel anzurufen und dem eine Frage über Magic zu stellen. Und wenn der das weiß, dann irgendwie kriegt die Kreatur +3/+3 oder irgendwie sowas in der Art. Also was nicht funktioniert in der normalen, sag ich mal, Physik-Engine der Magic-Regeln. Und ich würde sagen, an sich ist es eine intelligente oder nicht unintelligente Idee gewesen, aber es ist irgendwie sehr verwirrend am Ende, sich dieses Set anzugucken und dann muss man nämlich immer unten gucken, dieses kleine Watermark, das ist bei manchen so eine Eichel und dann sind sie nur eine Ankarte und bei anderen ist es das Normale, dann sind sie überall legal in Eternal-Formaten, aber nicht in Standard. Und wir hatten jetzt schon irgendwie ziemlich viel Debatte vor der Folge, was dann, ob das jeweils plausibel ist und intuitiv ist. Und deswegen würde ich insgesamt so dieser Geschichte, dass es blackbordert ist und dass es verschiedene Karten sind, glaube ich, ein Exil geben. Ich mag es zwar, ein paar von diesen coolen Karten auch in mein Deck spielen zu können, weil ich die dann doch irgendwie lustig finde und Silver-Bordered-Karten sind einfach zu ästhetisch jarring, irgendwie zu komisch, um sie in einem Deck drin zu haben, aber dann, finde ich, hätte man gleich vielleicht von Anfang an das ganze Ding einfach als normales Set machen können und dann vielleicht verzichten können auf du musst jetzt eine Polonaise durch irgendwie die Bar tanzen, in der du gerade Magic spielst oder sowas. Auf einer Karte drauf.
Okay, aber was war jetzt, was ist jetzt die Karte, zu der du kommen möchtest?
es geht mehr um diese ganze Regelung als allgemeines. Ah, ich habe da jetzt keine konkrete Karte. Also einfach so, ich würde diesem Konzept der Wasserzeichen ein Exil geben.
Ich gar nicht mal so sehr, weil ich denke, es gibt einen Weg, das einzubauen als Set. Und das ist vielleicht was ich jetzt von meiner Weise jetzt halt aus vielleicht kontrovers finde. Das Set hat kein Snapcaster Mage. Aber was wäre daran falsch, das Templating von, ich sage jetzt halt einmal, den Godzilla-Karten andersrum zu verwenden? Wenn ich Snappy mache, das Maskottchen in diesen Weltraumpark und das hat den Text von Snapcaster Mage und hat diesen Balken von Snapcaster Mage und es funktioniert mit den ganzen Dingen aus dem Set, mit den einzelnen Karten. Dann habe ich einen Snapcaster Reprint im Style von diesem Set und könnte es als theoretisch ohne diese Acorn-Border, ohne Silver-Border, ohne andere Probleme dort einfügen. Weißt du, wie ich das meine? Wenn wir das Godzilla-Thema dann nehmen könnten, um dann die Reprints aus dem Set legal zu machen und es gleichzeitig in dieses Thema zu themen. Du würdest einerseits nicht unbedingt eingreifen für die Hardcore-Sammler, aber für die Leute, die mal einen Snapcaster für Commander haben wollten, die könnten dann auf einmal einen bekommen.
Was meinst du, Jochen? Was sagst du dazu?
Also, dadurch, dass mich das schon so verwirrt hat beim Anschauen der Karten dafür, und ich ja, wir kommen bei späteren Karten von mir noch drauf, dass ich wirklich oft nicht die Logik dahinter verstehe, beziehungsweise die finde ich angreifbar, ist das, ich gebe dem auch ein Exil, weil ich finde, das ist ein bisschen Augenwischerei einfach. Also die Silver-Bordered-Karten haben ja den großen Nachteil, dass man, wenn man sie sieht, sofort ins Denken kommt, was ist das für eine Karte, was macht die da, warum ist die da? Bei einem Acorn-Symbol, wenn ich die Karte nicht kenne und die hört sich irgendwie halbwegs vernünftig an. Es gibt zum Beispiel diese eine How is this a par 3? Dieses Enchantment für 2 und 2 blau. Das heißt, immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, dann millst du einen Spieler um X und X ist die Anzahl der Worte in diesem in dem Namen des Zauberspruchs. Das ist jetzt, muss ich sagen, vor 3 Jahren hätte mich das total verwirrt, sowas, aber Magic wird ja auch frecher in seinen Designs. Und da ist halt nur so ein kleines Acorn unten drunter, aber sonst sieht die Karte ja ganz normal aus. Die sind nicht mal von ihrem Artwork besonders auffällig, es ist halt eine quietschbunte Kaugummi-Mühle drauf abgebildet. Aber das ist halt einfach schwer zu erkennen und ich finde dann, ich weiß nicht, wo da der Gedanke ist. Vielleicht, also ich würde mir denken, dass der Gedanke dahinter vielleicht ist, dass die Rule Zero-Diskussion nicht so verbreitet ist, wie man das immer denkt als Commander-Spieler und als jemand, der viel drüber redet. Weil Menschen, die sich nicht besonders für das Rules-Committee interessieren, sondern einfach nur Commander-Precons mögen und Sets aufreißen, denen kann es gleich wurscht sein. Und denen wird es jetzt noch wurschter sein als vorher, weil man es ja nicht sieht.
Was ich halt genau bei der Karte zum Beispiel interessant finde, ist nämlich genau das, was ich bei den Wizards of the Blank angeprangert habe. Weswegen ist die Karte wahrscheinlich, hat es ein Acorn-Symbol? Wahrscheinlich, weil es in anderen Sprachen andere Nummern gibt. Aber das ist dann okay, wenn es innerhalb vom Set funktioniert. Also quasi, wenn es nur die Mechanik vom Set betrifft. Und das finde ich ist so vielleicht so eine arbiträre Linie, die ich denke, hier gezogen worden.
Also ich würde euch da ein bisschen widersprechen. Mein Gefühl ist, dass, wenn ich mir die Karten so angucke, intuitiv für mich scheint das Kriterium zur Unterscheidung zu sein, dass alles, was innerhalb der bisher quasi existierenden Grundregeln der Magic-Physik funktioniert, das ist eine legale Karte geworden in dem Set. Und das, was außerhalb von diesen Grundregeln der Magic-Physik tritt, was ja immer das ist, was diese Unsets ausgezeichnet hat, ist eben eine Acorn, eine Eichelkarte. Und Sachen, die sich beziehen auf den Namen von der Karte und auf die, also der nicht einfach nur, es gibt ja Magic-Karten, die sagen irgendwie, durchsuche der Bibliothek nach einem Nicol Bolas Planeswalker oder sowas. Bezieht sich ja auch auf den Namen, aber alles, wo quasi so dieser Name irgendwie variabel ist und sich spielmechanisch auswirkt, ist was quasi normale, in Anführungszeichen, Magic-Karten nicht können. Und deswegen geht es nicht. Während Dinge in verschiedene Zonen aufteilen, wie jetzt der Space Beleriand das macht, würde wiederum auch innerhalb von diesem Korsett der Magic-Regeln funktionieren. Aber es ist, allein, dass wir hier darüber diskutieren, zeigt ja schon, dass diese Unterscheidung irgendwie nicht ganz eindeutig ist. So, wir sind jetzt alles keine Leute, die erst seit einer Woche Magic spielen, so, sondern es ist einfach ein bisschen verwirrend. Und dann muss man halt das wissen, dass quasi die Karten mit diesem Eichelsymbol quasi man nicht benutzen darf in seinen Commander-Decks, wenn man nicht in Rule Zero das abklärt. Die Karten mit dem klassischen Wasserzeichen schon, aber die Karten mit dem Dreieckswasserzeichen von diesen Walking Dead-Geschichten damals, die darf man wiederum auch benutzen. Also die sind ja, also es gab ja schon mal Karten mit einem anderen Wasserzeichen, diese Walking Dead Skins von Secret Lair.
Ja.
Das heißt, es ist nicht so, dass man quasi sich einfach merken kann, alles, was das ovale Wasserzeichen hat, ist legal und alles andere nicht, sondern man muss sich jetzt auch noch anfangen, die verschiedenen Wasserzeichen irgendwie zu merken oder abzuklären und so. Und dann finde ich es jetzt so für mich, ich weiß nicht, ob ich mir das immer alles merken werde, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe, mir die 1000 Millionen verschiedenen Produkte alle mal anzugucken. Also ich werde mir einfach so die Grundregeln merken, wenn eine Karte von mir will, dass ich jetzt mit jemandem am Tisch Armdrücken mache oder so, dann ist das tendenziell eine Karte, die ich vielleicht, bevor ich sie in meinen Decks packe, mit den Leuten abspreche. Wenn eine Karte das nicht will, dann passt's vielleicht. Und dann würde dieses Namen im Titel zählen zum Beispiel wiederum auch eigentlich keine Econ-Karte. Also dann ist es wieder so, wie du sagst, Jochen. Ne? Also es ist irgendwie sehr verwirrend. Man muss es mögen. Meinte,
ja. Es ist halt,
ich glaube, so die beste Herangehensweise an das ist einfach zu sagen, so, hey, okay, mein Gott, es ist ein Unset, die sind jetzt noch nie so unglaublich ins Gewicht gefallen, ich würde einfach mal abwarten und ob jetzt irgendwie in dem einen oder anderen Deck ein bisschen eine komische Karte auftaucht, solange sie jetzt nicht vollkommen powerdynamisch total broken ist, sondern es ist einfach ein lustiger Teddybär drauf mit einem Raumanzug und er sagt, ich soll ein D6 würfeln, dann ist das auch nicht so viel anders wie mittlerweile irgendwie die Warhammer-Sachen und die D6 und D20-Karten, die es sowieso schon aus den D&D-Sets gibt. Also Magic insgesamt ist einfach ein bisschen weirder geworden und ein bisschen ist es auch schön, weil, und jetzt komme ich gleich zum Schluss, weil es ja so dieses alte Feeling fast wieder ein bisschen hat, was glaube ich, ganz am Anfang vor es das Internet gab, wirklich so als die ersten Leute mit Richard Garfield irgendwelche Pappdeckelbooster in die Hand gedrückt bekommen haben, dass du nie wusstest, was dich jetzt eigentlich im Deck vom anderen Spieler erwartet.
Ja.
Kann ja auch aufregend sein.
Ich glaube, ich werde auch einfach dazu übergehen, dass ich glaube nämlich, dass ich Karten, die so Sachen machen wie tanz jetzt den Lambada und dafür kriegst du 3+1+1 Marken, die werden sich sowieso nicht durchsetzen. Und bei allen anderen ist es mir, glaube ich, auch einfach gerade egal, wenn jemand jetzt irgendwas spielt, wo ich sagen kann, okay, das, dann mach doch das mit deinem Artwork. Das Artwork von meinem Goblin ist so und so hoch, dann ist er jetzt tot, meinetwegen. Es könnte auch irgendwas anderes sein, das nur Goblins anzieht. Insofern ist mir dann einfach wurscht, glaube ich.
Ja, ich meine, und außerdem unterschätzt man die Faulheit von Magic the Gathering-Spielern. Leute spielen schon keine Day-and-Night-Mechanik, weil sie es nicht triggern wollen. Ja. Und wenn sie dann jedes Mal die eigenen Karten erklären müssen, dann werden sich die Karten auch nicht durchsetzen. Ich glaube, der Chase Beleriand wird halt auch, der Space Beleriand, wird halt auch dreimal gespielt von Leuten und irgendwann sind sie dann auch so da. Okay, nee. Das nächste Mal bin ich viel zu faul, das zu machen.
Ja. Wollen wir den gleich kurz besprechen als Einzelkarte oder wollen wir, weil wir jetzt eh schon bei dem sind?
Können wir gerne machen.
Würde ich kurz sagen, was der macht. Als ein Beispiel für eine Karte, die so ein bisschen borderline ist. Das ist ein Planeswalker. Er ist legal, also ihr könnt damit rechnen, den irgendwann zu treffen in einem Commander-Spiel. Er kommt mit 3 Loyalitätsmarken ins Spiel. Space Beleriand statt Jace Beleriand. Kostet 2 Mana und Azorius, also blau und weiß. Und hat die Fähigkeit, die passive Fähigkeit Space Sculptor. Das bedeutet, wenn er ins Spiel kommt, dann verteilt er das Spielfeld, teilt er auf in 3 Sektoren, in den Alpha, Beta und den Gamma-Sektor. Und jede Kreatur, die nicht in einem dieser Sektoren ist, kommt in einen dieser Sektoren, wird eingeteilt von ihrem Beherrscher. Und die Gegner machen das zuerst. Das heißt, er kommt ins Spiel, das heißt, dann gehen alle Kreaturen in eine eigene Subzone quasi vom Battlefield. Und dann hat er Fähigkeiten, die +1 Loyalty Ability sagt, Kreaturen in jedem Sektor können nur noch diese Runde geblockt werden von Kreaturen in ihrem eigenen Sektor. Und die -1 sagt, lege eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur in dem Sektor deiner Wahl. Und die -5 sagt, zerstöre alle Kreaturen im Sektor deiner Wahl. Also das finde ich ganz interessant. Was ich nicht ganz checke, ist, ob ich glaube, dass auch die passive Fähigkeit ist so gewordet, dass immer, wenn eine Kreatur neu ins Spiel kommt, wird sie in einen dieser Sektor eingeteilt, solange er liegt. Mhm. Und ich finde es erstmal, glaube ich, ganz cool. weil mich das erinnert an diese Variante von Magic mit Fronten, wo du quasi, da gibt's ja auch, dass man quasi jede Kreatur, so eine House-Rule-Spielvariante, wo man quasi nur nach den Spieler zu seiner Rechten oder seiner Linken irgendwie angreifen kann. Und dann gibt's diese Variante auch noch in der Form, dass du jede Kreatur, wenn sie kommt, quasi auf eine dieser Fronten legen musst und so. Ich kann mir vorstellen, dass das lustig ist und dass das zu interessanten Spielsituationen führt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es unfassbar anstrengend wird, das zu tracken, weil du dann irgendwie, also du musst dir halt über, also ich, vielleicht kann man es auch leicht machen, dass man einfach irgendwie irgendein iPhone-Ladekabel oder sowas auf den Tisch legt und dann die Sektorgrenzen markiert und dann die Sachen jeweils hinlegt oder so.
Das Lustige ist, dass das, was du gerade sagst, wäre die logische Sache, aber dann wird's ja wieder diese Magic-Physik aushebeln, weil dann würdest du ja visuell quasi den Tisch benutzen als Ressource. Weil so ist es ja jetzt, kann ich ja sagen, wenn meine Kreatur neu reinkommt. Ja. Aber ich kann ja sagen, ich sitze jetzt im Alpha-Quadranten und wenn meine Kreatur reinkommt, mein Token, der ist aber im Gamma-Quadranten. Und da muss ich es ja trotzdem irgendwie markieren. Also man kommt, selbst wenn man das so aufteilt, kommt man nicht drum rum, weil es kann ja spielerisch sehr wertvoll sein, dass eine Kreatur eben nicht in diesem Quadranten ist.
Ja, ja, also es wird auf jeden Fall verwirrend. Ich würde ihm jetzt mal vorsichtig ein Spiel geben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so ist, wie Freddy sagt, dass so nach zweimal Spielen man dann auch sagt, so, oh nee, irgendwie, ich habe Feierabend, ich will jetzt nicht die ganze Zeit nachrechnen müssen, welche Kreatur gerade in welchen Quadranten rumwurstelt.
Ja, ich gebe ihm ein Exil, weil ich bin sehr davon überzeugt, dass das genau dieses Szenario, wo manche Leute da einfach keinen Bock drauf haben, dann angepisst für den Rest vom Spiel sind. Wenn ich eine Karte spiele, die nur Leute anpisst, dann habe ich meistens auch nicht so viel Spaß dran. Also das wird eher das Problem sein, dass das eine Karte ist, die zwar legal ist, aber sozial, denke ich, vor allem wenn die Leute Token-Spieler sind oder so. Und dann ist halt so da, okay, jetzt muss ich meine neuen Token hier hin tun und dann hier. Ja. Und damit du nicht diese 1-1-Marke machen kannst, weil ich habe halt 20 Kreaturen auf dem Board, musst du das jetzt so hin und her schaffeln. Das wird einfach, glaube ich, sehr. Da hat man halt manchmal dann einfach einen schlechteren Abend statt einen besseren, wenn man den spielt. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich mir von einer Karte erhoffe.
Ich hätte dem Space Balerion ein Spiel gegeben, wenn der Akon wäre und wirklich so weit gegangen wäre, dass er sagt, du teilst den Tisch visuell in diese Quadranten ein. Und alle Token, also was da aufschlägt, weil das zum Beispiel das Spielfeld ist, ist in diesem Quadranten. Das hätte sehr viel einfacher gemacht, weil dann kann man sagen, okay, die Person, die mir wahrscheinlich am ungefälligsten wird, ist mit mir zusammen in einem Quadranten und die anderen zwei sind halt jeweils getrennt. Da finde ich, hätte man weiter in diese Infinity und diese Spaßregeln reingehen können. Und dann hätte ich aber, dann wäre mir, lustigerweise wäre mir Space Balerion dann lieber, wenn jemand sagt, hey, ich habe den in meinem Deck,
aber
ich würde den gerne spielen. Und dann würde ich sagen, ja, okay, aber das mit dem, dass man wirklich darauf achten muss, dass die Kreaturen quasi markiert werden müssen, welchen Quadranten sie jetzt haben, obwohl sie visuell in einem Quadranten eigentlich sind.
Ja, aber das geht doch. Also ich verstehe jetzt gerade nicht 100%, was dein Problem ist, weil was du ja sagst, wäre einfach eine andere Mechanik. Da würdest du ja Spieler auch in diesem Quadranten einteilen, dann wäre es eher so wie diese Karten, die es ja schon gibt, so wie Pramikon. Man kann nur in eine bestimmte Richtung angreifen oder jeder Spieler nur den neben sich oder sowas.
Ja, aber das ist ja
aber das, wenn du das, also du, diese visuelle Markierung, die kannst du ja machen. Also wenn zum Beispiel du dir einen Upkeep-Trigger merken möchtest, indem du einfach eine Münze oben auf dein Deck legst. Das machen ja viele Leute.
Ja, natürlich.
Das aber ist ja auch nicht Problem strikt ist, im Rahmen der Magic-Regeln.
Das Problem ist, dass der Text, der dann kommt, ist ja das Problem. Wenn eine Kreatur noch nicht zugewiesen wird, weist sie der Besitzer zu.
Genau.
Und das führt ja dann dazu, dass ich eben, dass alles, was ich habe, erstmal, wenn es ins Spiel kommt, im Alpha-Quadranten sein kann. Und dann lade ich alles, was ich dann spiele, in den Beta-Quadranten. Und dann muss ich es eben irgendwie markieren, weil das darf ja nicht, das weiß ja nicht der Space Balerion.
Du legst es halt dahin.
Ja, aber ich spiele doch nicht auf der Playmat von jemand anderem mit meinen Sachen.
Das würde passieren dann, genau.
Das
würde halt einfach.
Aber das ist das, das finde ich die Trennlinie, finde ich, die ist da einfach Unsinn, weil das so zu spielen ist dann für mich eher Akon, als so wie es jetzt ist.
Okay. Und das wäre für mich kein Problem, glaube ich. Also ich glaube, dass es eher einfach so insgesamt der Witz irgendwann so ein bisschen gemacht wurde, so, aber ich glaube, so, das so ein, zwei Mal so zu machen, man teilt den Tisch auf und legt die Kreatur dann eben sichtbar in den Quadranten, in dem sie sich befindet. Es wird halt nervig, weil man dann immer über den Tisch hin und her greifen muss. Also wahrscheinlich macht es mehr Sinn, wenn jeder Spieler bei sich einfach drei Stapel macht an seiner eigenen Playmat und dann die Karten jeweils in diesem Quadranten.
Ich glaube halt, sie würde mehr Spaß machen, wenn man tatsächlich gesagt hätte, die sind visuell.
Aber weißt was, in dem Fall, man wird es halt einfach dann im Spiel sehen, tatsächlich, wie sich das löst. Wenn's die Leute
spielen. Ich habe das Gefühl, dass Infinity wird unfassbar viele Freundschaften zerstören, weil die Leute quasi so sind, so, wir müssen jetzt Spaß haben, und alle diskutieren dann nur darüber, wie diese Karten funktionieren.
Wollen wir, ich möchte jetzt halt mal wirklich was Positiveres sein, weil, ja klar, also wir waren jetzt halt ein bisschen negativ, weil es gibt auch Dinge, es gibt einfach Dinge, die wir dran kritisieren. Aber tatsächlich gibt es halt auch ein paar coole Dinge, ein paar coole Designs, die dann eben doch durchgekommen sind. Im Großen und Ganzen. Und ich möchte über den einen der anderen Planeswalker reden. Der Comet, Stellar Pup 2 und Boros für einen Legendary Planeswalker Comet mit 5 Loyalty, der nur eine Loyalty-Fähigkeit hat, die ist Roll a Six-Sided Die. Wenn du eine 1 oder 2 würfelst, dann machst du 2 1-1 Eichhörnchen mit Haste. Wenn du eine 3 würfelst, nimmst du eine Karte mit Mana Value 2 oder weniger von einem Friedhof auf deine Hand. Es ist Boros, Länder. 4 oder 5, dann machst du Damage an einer gegnerischen Kreatur oder einen Spieler und dann verliert Comet 2 Loyalty. Und für 6 gibst du ihm eine Plus 1 Loyalty und du darfst seine Fähigkeit noch 2-mal mehr aktivieren, die Runde. Der ist tatsächlich ein Planeswalker, den ich mag in Magic, weil es ist nämlich eines dieser sehr komischen Designs, die spieltechnisch natürlich leichter umsetzbar sind. Würfeln wurden ja mit AFR, mit Baldur's Gate ein bisschen so etabliert. Es gibt auch Karten wie die Vexing Puzzle Box, die eben davon profitiert, wenn viel gewürfelt wird. Und dann kommen immer Marken auf die Vexing Puzzle Box. Und wenn man 100 Marken erreicht hat, darf man eine Artefakt aus dem Decktutoren und aufs Spielfeld bringen. Und die Würfelkarten sind halt alle bis jetzt trotzdem ein bisschen schwach und die bekommen hier trotzdem guten Support. Und ich glaube, vor allem dieser Comet Stellar Pup ist an sich ein sehr komisches Design in Magic, deswegen ist er in diesem Set. Aber ich glaube, er ist kein schlechtes Design. Ich glaube, der ist tatsächlich was, wo man, wenn man eben ein Würfeldeck ist, den drin spielen möchte. Und er ist vielleicht sogar gut genug, und wenn man halt ihn genug mag, dass man ihn auch in andere Decks packen kann, ohne dass er das Spiel zu sehr aufhält, weil ich glaube, die Fähigkeit, wenn man schon mal gewürfelt hat, wenn man mal die Würfel da hat, wenn das erste Resultat gefallen ist, geht es schnell. Auch wenn man vielleicht 3 oder 4 Mal würfelt mit ihnen in einer Runde, weil man die 6 erwischt hat. Wenn man die 6 würfelt, dann würfelt man sofort erneut und dann nochmal erneut und dann ist es auch schon wieder geklärt.
Was man noch dazu sagen muss bei dem ist übrigens, weil das ist auf der Karte, also das war das Einzige, was ich optisch, wo ich am Anfang Schwierigkeiten hatte, also das hat jetzt so Symbole, so kleine, also diese Plus, wie viel Loyalität er überhaupt dazu kriegt oder verliert, ist jetzt in so einem kleinen Symbol, das normalerweise eben am Anfang der Zeile ist, aber da ist ja das Würfelergebnis, das ist da jetzt halt eingetragen. Ich gebe dem Comet auch ein Spiel. Ich würde sogar so weit gehen, der Comet hätte mich, wenn das jetzt nicht ein Stellar Pup wäre, sondern ein Chaos Mage, wie wir sie zigmal hatten in Baldur's Gate oder sonst wo, hätte mich nicht überrascht, wenn der so als Planeswalker in einem ganz regulären Set auftaucht. Weil das ist halt das ist halt ein Hund und der ist chaotisch, weil er eben Hundesachen macht. Aber das kann ja auch ein Dungeons and Dragons White Sorcerer, White Magic Sorcerer machen. Und deswegen, und es ist halt auch noch ein Hund, deswegen kriegt er ein Spiel und noch ein kleines Spiel obendrauf.
Ja, also ich gebe auch mal ein Spiel aufgrund dessen, weil es einfach ein cuter Doggo ist. Und Space Doggos sind ja in einer langen und ehrwürdigen Tradition von Laika bis heute. Deswegen Spiel von mir. Ich glaube, deine Einschätzung ist richtig, Freddy, dass es relativ schnell dann man weiß, was der macht und so. Ich glaube, was so ein bisschen ist, man sieht den das erste Mal und so geht es mir leider bei ein paar Karten in dem Set, dass ich mir denke, so, boah, okay, das ist, ich hab gar keinen Nerv, diesen ganzen Text zu lesen. Aber wenn man den Text dann liest, ist es nicht so komplex. Man muss halt immer so damit rechnen, wenn ich ihn dann spiele, dass dann erstmal der einmal so rumgereicht wird und dann alle Leute so irgendwie so erstmal 5 Minuten verstehen müssen, was der eigentlich macht, weil er irgendwie so einfach optisch vom Textfeld sehr, sehr unintuitiv oder ungewohnt aussieht. Aber der Fakt, dass es ein Space-Doku ist, macht es für mich wett.
Und das alternative Artwork dafür ist fein, das ist so süß.
Ja, das die sind stimmt, generell das ist ganz, ganz hübsch, finde ich, diese hübsch. Alternativen Artworks, dieser Cartoon-Style.
Jochen, du wärst als nächstes, glaube ich, dran.
Ja, ich mach mal ein Spiel. Captain Rex Nebula, aka Captain-Admiral General irgendwas Zeb Flanagan. Ein Boros Commander, also ist auch möglich als Commander, 2/2, kostet 1 und rot-weiß. Er ist ein Human Pilot Employee. Also er hat jetzt auch einen Kreaturentyp, der außerhalb von Infinity wichtig sein kann, seit Kamigawa. Und er sagt, at the beginning of combat on your turn, target non-land permanent you control becomes a vehicle artifact until end of turn. Its base power and toughness are each equal to its mana value. It has crew 2, also kann für 2 crewen, und kriegt die Fähigkeit Crashland, Bruchlandung. Immer wenn dieses Fahrzeug Schaden zufügt, dann muss man einen W6 würfeln. Und wenn das Ergebnis genauso hoch ist wie der vorher erzeugte Mana-Value, dann wird es geopfert und fügt aber noch Schaden in Höhe eben dieses Mana-Wertes einem beliebigen Ziel zu. Das heißt, man spielt, hat immer so ein kleines Glücksspiel, wenn man jetzt natürlich einfach sagt, hier meine Darksteel Forge ist jetzt ein Fahrzeug, die hebt jetzt ab. Ich habe sie mit Turbinen versehen. Lustigerweise, die würde nicht gehen, weil die mehr kostet. Da kommen wir nämlich gleich zu einem Punkt. Der ist, finde ich, relativ clever designed, weil man kann den austricksen. Plus, wenn man ihn nicht austrickst, hat man immer noch einen Effekt, der absolut okay ist, weil man kann Artefakt, also man kann Sachen aus dem Friedhof zurückholen, kann man in vielen Decks, kann auch Boros gut. Und Dinge, die über 6 Mana kosten, kann man ja auch nicht Bruch landen lassen. Das, was zum Beispiel ganz interessant macht, weil eine Parhelion, die ja sonst 5-5 hat, also die schon ein Vehikel ist, aber es hindert dich ja nichts dran, sie nochmal mit ihm zu einem Vehikel zu machen, wird dadurch zu einer 8-8, behält aber ihre Fähigkeiten und kann niemals Crash landen. Das heißt, der Captain Rex Nebula ist ein ziemlich cleverer Vehikel-Commander, selbst wenn man nur mit Vehicles spielt und nicht alles einfach zu einem Fahrzeug macht. Und dafür fand ich den relativ cool. Außerdem sieht er auch lässig aus, wie er da so drauf sitzt auf seinem Captain-Stuhl. Guter Typ.
Also, mein Problem mit dem, und das ist auch mit ein paar anderen Karten in dem Set, das ist dasselbe wie beim Space Doggo. Und der Space Doggo, der war cute, deswegen war das okay. Der ist jetzt, weiß ich nicht, zwar immer noch Boros, aber ist halt irgend so ein Dude irgendwie. Ja. Ein Dude, nicht nur cute. Das ist so ein bisschen so, ich mag Infinity oder die Ansätze vom Stil her, so optisch, die Artworks finde ich schön und vom Flavor und dass es so ein bisschen wonky ist. Ich finde nur, dass eben viele von den Karten, also auch die nicht, du musst eine Polonaise durch das Local Game Store tanzen, sondern auch die normalen, in Anführungszeichen, die sind so ein bisschen wie diese, kennt ihr diese Leute, diese Straßenmusiker, wo so, das ist so ein Typ und der hat so 37 Instrumente irgendwie. Ja. So, der hat so eine Trommel auf dem Rücken und so ein Glöckchen am Kopf und eine Mundharmonika und irgendwie so 3 Gitarren und sowas. So ist ein bisschen, so sind diese Karten irgendwie. Also bei dem Typen ist jetzt so, es ist unglaublich viel Text. Und dann macht er quasi am Anfang vom Combat Schritt 1, wird irgendein Permanent, also es kann irgendwas sein, ein Vehicle Artifact, also 2 Type Changes bis zum Ende des Zugs aber nur. Und die Base Power und Toughness sind dann irgendwie der Mana Value, soweit ist das irgendwie auch okay. Und dann wird so ein bisschen wild. Crew 2, okay, auch noch okay. Und dann diese Crashland-Fähigkeit, Auf einmal muss ich ein Six-Sided-Die würfeln und wenn das Ergebnis kommt, dann, also das sind irgendwie so vier Schritte so auf einer Karte, die jeden Combat passieren und wahrscheinlich, wenn man es dann spielt und das so drin hat, dann ist es irgendwie alles intuitiv und so. Nur es ist so viele Bells and Whistles an vielen von diesen Karten, mich macht es einfach mental fertig, deswegen muss der arme Mann jetzt ein Spiel bekommen, deswegen.
Für mich ist es ein convoluted Sag-Outlet für Artefakte. Weil ich animiere meinen Microsoft Wellspring, weil den ich möchte ja, dass der stirbt. Der Nebula crewt ihn, er greift an und egal was passiert, mein Microsoft Lattice wird sterben wahrscheinlich. Und ich bekomme eine Value daraus. Also für mich ist der nicht wirklich mehr als das. Deswegen kann ich den.
Naja. Es ist unwahrscheinlich, dass er stirbt, oder? Wahrscheinlichkeit bei Sachen, die die 6 oder weniger kosten, ist immer aber ein Sechstel, dass sie sterben, glaube ich, oder?
Ich glaube, Freddy geht es darum, dass der ja auch geblockt werden kann. Das heißt, Freddy würde, glaube ich, nur Sachen zu Fahrzeugen machen, die sowieso sterben müssen.
Entweder ich bekomme Chip-Damage durch oder sie sterben.
Ja. Oder du kriegst doch vielleicht noch den Trigger, weil du Glück hast beim Würfeln.
Lustigerweise ist er jetzt halt auch ein Canon Typ Gamer. Aber okay.
Aber das heißt aber ein Spiel von dir oder ein Exil?
Weiß nicht.
ich
gebe dir jetzt einfach mal, ich sage jetzt einmal, ich gebe ein Spiel, aber realistisch gesehen werde ich den
Tiebreaker.
Sehr gut, denn du weißt ja, nichts hasst Sepp Flanagan mehr als Neutralität. Das ist eine Kriegserklärung für Captain Rex Nebula.
Ich glaube, bin ich an der Reihe? Sehe ich das richtig? Ich würde mal eine ganz simple Karte machen, die ich aus einem ganz simplen Grund gut finde. Und zwar ist es Ambassador Blorpity Blorboop. Das ist einfach ein geiler Name. Der ist Diplomat, der ist Botschafter, sein Name ist Blorpity Blorbloop. Es ist ein Alien Advisor Guest. Er hat Simic-Farben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht 100% genau, was er macht, weil ich mir das nicht durchgelesen habe. Weil ich den Namen geil finde. Und deswegen kriegt er ein Spiel von mir.
Er ist ein Sticker-Commander.
Er macht irgendwas mit Stickern. Also ja. Für alle Leute, die es interessiert, ich sage es natürlich. Der hat 3-3. Also kostet 5 Mana, 3 farblose Grün und Blau. Wenn er ins Spiel kommt, dann kriegst du 3 so Sticker.
Tickets.
3 so Tickets, Entschuldigung. Und dann darfst du einen Sticker auf eine nicht landbleibende Karte, die du besitzt, machen. Und am Anfang von deinem Kampf, von deiner Kampfphase wird seine die Base Power und Toughness von Ambassador Blorpity Blorbloop der gesamten Power und Toughness von allen Stickers auf allen Permanents, die du kontrollierst. Und das finde ich okay, auch wenn ich die Sticker-Ability einfach dazu muss mein Brain wieder aus diesem Post-Covid-Fog rauskommen, dass ich die gut genießen kann, aber der Name macht das für mich alles weg. Wett und die Artwork ist auch cute, deswegen kriegt er ein Spiel.
Ich glaube auch, dass der so der Posterboy-Sticker-Commander wird, weil.
Ha, Posterboy, get it?
ETB, ja.
More like Post-it-Boy.
Post-it-Boy, genau.
Wir sollen keine anderen Brands nennen, denn wir sind gesponsert. So. Genau, ich finde den okay. Wie gesagt, wenn man die Sticker-Dinger machen möchte, dann halt auch wird man ihn wahrscheinlich sehen. Ich bin auch jetzt halt niemanden sauer oder so, wenn er das macht. Mein Problem mit der Mechanik oder auch mit der Attraction-Mechanik, die wir noch gar nicht angesprochen haben, bisher, ist halt tatsächlich einfach, dass ich das Gefühl habe, ich muss die irgendwie mit mir mittragen, sollte es so sein. Und das ist unabhängig von der Karte. Ja, und deswegen sage ich einfach, der kriegt auch ein Spiel von mir, weil er ist halt einfach ein Alien Advisor Guest und er funktioniert mit dieser Mechanik und macht sie ein bisschen, er enabled sie halt einfach sehr stark. Okay.
Von mir kriegt er ein Exil aus dem gleichen Grund wie Fritz gerade bei Captain Rex Nebula, weil wir hatten das ja schon, der hat in seinem Text Tickets, Sticker, also man hat Tickets, man darf einen Sticker kostenlos draufkleben. Für die Tickets kann man dann natürlich im Laufe des Spiels andere Sticker kaufen. Und dann zu Beginn des Kampfes muss man alle Sticker, die Power und Toughness haben, checken, zusammenrechnen und dann passiert das, was passiert. Das ist mir auch zu viel. Plus, das ist halt auch noch, das ist im ja. Gegensatz zu Rex Nebula, der halt einfach, der hat einen Würfel und halt eine Karte und der hat halt noch mehr und das ist so auch ein bisschen stellvertretend für manche von diesen Karten. Sonst finde ich das Artwork auch cool. Ich finde, der sieht einfach, der sieht ein bisschen gerissen und freundlich aus, was immer cool ist, aber der kriegt halt ein Exil dafür, dass er einfach, ja, man muss durch sehr viele Ringe durchhüpfen.
Und ich stimme dir auch zu, ich finde diese Tickets- und Sticker-Geschichte auch irgendwie, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich dieser Mechanik schon ein Exil gegeben habe, aber dieser mit seltsamen, dämlichen Karten-Eigennamen, da kriegt man mich einfach. Und wenn jemand Blorpity Blorbloop heißt, dann finde ich das einfach funny.
Ich bin mal gespannt, was ihr davon halt, weil ich habe nämlich auch eine Linie, die ich ziehe. Die heißt Phone a Friend. 3 und 2 blau für eine Sorcery. Call someone and ask them to choose one. Ich rede gar nicht weiter, das werde ich nie machen. Ich werde nie im Leben jemanden in den Magic-Spiel anrufen, damit der mir irgendwas erzählt oder was choose und ich soll nicht erklären, um was es eigentlich geht. Punkt. Es wird einfach nicht passieren. Das heißt, die Karte sagt, if they don't answer, an opponent chooses one, was immer der Fall sein wird. Und dann sind 3 sehr starke Effekte. Gain control of target creature, you don't control, choose target creature, you control, create 2 tokens that are each copies of it, take an extra turn oder draw 7 cards. Aber es ist halt tatsächlich der erste Line of Text, was ich halt einfach, es ist mir egal, ob ich Magic spiele, weil, oder was es ist, oder ob das ein Joke-Set ist. Das ist tatsächlich was, wo ich jemand anders aktiv von meinen Leuten auf die Nerven gehe damit. Und ich gehe den Leuten da nicht absichtlich auf die Nerven, um ein Magic-Spiel zu gewinnen.
Weißt du, was witzig daran ist?
Die Leuten auf die Nerven, mit denen du spielst, die haben sich darauf eingelassen.
Ja, aber es gibt eine Schnittmenge, weil ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, manchmal sind die Wordings nicht so super präzise. Das sagt ja nur Call Someone und wenn die Person nicht rangeht, dann wählt ein Gegner. Aber ich kann ja trotzdem einfach Fritz anrufen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel beide ein Problem haben mit was das Freddy hat, dann wird Fritz mir trotzdem geben, was nützlich ist in der Situation. Also wählt ein Opponent. Ich weiß auch nicht.
Da steht extra, don't explain anything. Möchtest du gegen die Regeln da verstoßen?
Ich muss ja nicht gegen die Regeln verstoßen. Ich sag einfach, Fritz wähl aus. Im Zweifelsfall, wenn die Karte schon öfter da war, dann wird Fritz die wohl kennen. Außerdem steht da auch nicht, wie lange Zeit hat zu überlegen. Ich glaube, er darf die Karte ja selber lesen. Das ist ja das Ding. Ich darf dann halt nichts mehr sagen, aber Fritz dürfte die Karte ja lesen.
Wenn ich mir die Karte angucke, das ist ja dann nummeriert mit A, B, C oder D. So wie ich das verstehe, ist es so gedacht, dass du auch Leute anrufen kannst, die noch nie im Leben von Magic gehört haben und du sagst einfach, sag schnell A, B, C oder D und dann sagt die Person, D und dann machst du halt das.
Ja. Dann fragt sie eher, wieso? Und dann wird schön die
Sorge. Dann sagst du einfach so, ich kann das jetzt nicht erklären, ich erzähle es den anderen mal. So, also vielleicht gibt es ja Leute, die Freunde haben, bei denen man sowas bringen kann. Ich kann mir das vorstellen, wenn man das so macht, kann ich es mir vorstellen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze am Tisch, es ist Freitagabend, so, ich habe mein Magic-Spiel, mein eines Magic-Spiel im Monat oder in der Woche oder so und Jochen spielt diese Karte und irgendwie, keine Ahnung, ja, ruft irgendwie irgendeinen Freund oder irgendeine Freundin an, die keine Ahnung hat von Magic und dann so erklärt erst so, also weißt du, ich spiele hier gerade das Spiel und also die erste Sache ist quasi das und ich krieg eine Kreatur und dann sagt die andere Person, hä, wie, was ist eine Kreatur, wie geht's dir überhaupt, Jochen, lang nichts gehört, passt schon und du, und ich sitze so 10 Minuten dabei, während irgendwie jemand am Telefon einfach da, weißt du, so einen Schnack hält, das würde ich nicht enjoyen, glaube ich, aber ja. Also für 5 Mana finde ich es, wenn man einfach sagt, ein Gegner wählt den Effekt, eine lustige Karte tatsächlich. Aber mit dem Anrufen bin ich bei dir, Freddy, dass ich glaube, dass das eine dieser Sachen sind, die sind in der Theorie lustig. Da muss man halt drauf Bock haben. Also ich glaube, so Infinity sollte man vielleicht auch einfach nur alkoholisiert
spielen. Für mich ist das halt einfach Social Anxiety, die Karte.
Ich hoffe, Fritz ist jetzt nicht weg.
Ich bin noch da. Ihr wart bei mir kurz eingefroren. Ich bin vielleicht.
Ja, du hast bei uns gerade eingefroren. So. Ja.
Das wird dann alles also ich Teil des Spaß-Sets.
Ja, ja, ich hab halt einfach gerade gesagt, das ist einfach Social Anxiety, die Karte für viele Leute.
Ja, ja, ich hab dich gehört, ja.
Spiel oder Exil, ja? Fritz?
Spexil. oder auch, komm, ich gebe dir ein Spiel, dann haben wir eine Meinungsdiversität abgebildet. Aber nur, wenn man sich kurz hält am Telefon.
Ich gebe ja auch ein Exil, ich möchte keine Leute, ich möchte auch so schon niemanden anrufen, ich möchte es auch nicht wegen einer Magic-Karte tun. auch wenn ich das Artwork lustig finde mit Ursas Kopf, also ich finde es schön, dass das sich rückbezieht auf was, das es vorher schon gab in den Unsets. Aber Exil, weil, wird nicht passieren, einfach.
Ja.
Alrighty.
Ja, ich habe noch eine Karte. Da hatten wir schon vorher, haben wir so ein bisschen drüber diskutiert, weil wir hatten ja jetzt, ich fand es interessant, weil wir dann mit Space Beleriand drauf gekommen sind, dass sich offenbar einfach unterscheidet, wo man, was für einen zu viel ist. Meine Karte hat einen Acorn-Stamp, also ist nicht automatisch Commander-legal, wenn man jetzt nicht über die Rule Zero daherkommt. Es ist Claire DeLoon, Choi Sculptor, ein Legendary Creature, Human Performer, hat 2/3 und kostet weiß und blau, also einmal Azorius. Und die sagt, wenn Claire DeLoon, Choi Sculptor, das Schlachtfeld betritt, hast du für den Rest des Spiels den Effekt, dass alle Tokens, die du besitzt, Karten werden, die immer noch Token sind. Und dahinter kommt gleich die Erklärung in den Klammern, dass sie eben nicht verschwinden, wenn sie das Schlachtfeld verlassen. Es gibt ja bei Token diese Regelung, Token betreten ja technisch gesehen den Friedhof und dann sind sie weg, also weil die lösen ja auch Die-Trigger und sowas alles aus und Friedhofstrigger. Das wird damit verändert und sie hat noch die Fähigkeit, eine Tap-Fähigkeit für 1 und Azorius. You may put a token from your graveyard or hand onto the battlefield. Das ist zum Beispiel was. Ich meine, wir hatten noch nicht so lange her Grist. Da haben auch Leute zuerst gedacht, das geht alles erstmal nicht. Was soll das? Was ist da los? Ich sehe das jetzt eher erstmal als experimentelle Karte an. Wie wir schon im Vorgespräch hatten, es wird wahrscheinlich ein bisschen Aufwand erfordern, weil natürlich dann die Token auch wirklich im Friedhof sein müssen. Aber ich finde das zum Beispiel an und für sich, fände ich, für mich persönlich wäre es keine Acorn-Mechanik, weil es einfach was aufgreift, was es schon gibt, nämlich Tokens und eben sagt, pass auf, Tokens, wir verändern die Regeln für Tokens, solange diese Karte.
Moment, hier ist nämlich was Wichtiges, weil du willst es sagen, mir ist nämlich nur gerade wieder das eingefallen. In einem Spiel von Magic hat jemand aus meiner Playgroup, jemand aus Bayreuth, in einem Spiel mal mehr Tokens gemacht, als es bekannte Teilchen im Universum gibt. Wenn jetzt die alle reinmischen müsste oder dann auf einmal Chancen berechnen, was seine nächste Karte ist, weil dann ein Cyclonic Rift kam oder ein Cyclonic Rift nennen, wer ist angreifende Aetherize oder so, dann weiß er ja überhaupt nicht mehr die Chancen von seinem Deck, dann würde die Karte ja nicht nur spielphysisch nicht mehr funktionieren, sondern realitätsphysisch nicht mehr funktionieren.
Weiß ich nicht, ob das so ist. Also wenn
ich glaube nämlich nicht, weil ich habe direkt das Gegenbeispiel. Es gibt diesen Kaltheim-Riesen, der sagt, dass er Schaden macht an einer random Kreatur, wenn er stirbt. Der ist ja vollkommen legal. Das hättest du ja auch nicht mehr lösen können in diesem Spiel. Und das ist keine Unkarte. Also.
Ja, es ist also ich glaube, dass sich quasi in solchen Extremfällen ändert sich jetzt durch diese Sache nichts. Also alles, was sie sagt, ist, dass du im Prinzip Tokens aus dem Friedhof reanimieren kannst oder aus der Hand ins Spiel bringen kannst, wenn sie mit einem Cyclonic Rift gebounced werden. Ob du jetzt 37.000 Milliarden Token auf dem Battlefield hast oder auf der Hand, kannst du dir in beiden Fällen nicht physisch darstellen. Also du hast ja dann sowieso einen Shortcut, dass du sagst, okay, diese Pappkarte hier repräsentiert jetzt 207 Billionen Token. Die kannst du ja dann auch auf die Hand nehmen und sagen, die repräsentiert jetzt 207 Billionen Token. Und dann, also das glaube ich, das kann natürlich passieren mit dieser Karte. Das wird wahrscheinlich auch sehr häufig passieren, weil Tokens eben durchaus mal gerne sehr, sehr, sehr absurde Mengen annehmen können in Commander. Das muss man dann eben entsprechend sich überlegen, wie man das repräsentiert. Aber mit allem, mit dem man Tokens auf dem Battlefield repräsentiert, was ja in der Regel diese meisten Leute benutzen ja einfach diese Tokenkarten, die es gibt. Damit kannst du die ja auch woanders repräsentieren. Du kannst die genauso damit auch in den Friedhof legen mit dieser Karte. Du kannst sie auf die Hand nehmen. Du musst dann halt, vielleicht nimmst du so eins von diesen Infinity-Tokens, wo man das draufschreiben kann, dass du halt nicht einen Würfel drauflegen musst, sondern du schreibst da halt ein Stiftchen drauf. Dieser Token repräsentiert 37 Milliarden Token oder sowas. Dann geht es, glaube ich, schon. Das mit dem random Auswählen und so ist ja, wie Jochen sagt, in allen Fällen einfach dann schwierig in so einem Moment.
Es geht gar nicht mal in dem Fall so sehr um den einzelnen Token. Es geht darum, dass es so viele Fringe-Cases geben wird, die eben dann dazu führen, dass das Spiel nicht wirklich fortgeführt werden kann, wie jetzt halt eben. Es reicht ja, wenn 18 random Tokens sterben, in Friedhof gehen würden. Und man hat nur 2, 3 da, aber hat einen random Reanimate-Effekt wie jetzt so diesen Worm-Spine-Wurm. Wie macht man das dann? Da muss man 18 Karten reinmischen. Und einfach Karten in Decks zu mischen, ist was innerhalb der Regeln von Magic nicht erlaubt ist. Also, dass quasi das Spiel beendet wird mit mehr Karten als insgesamt in den Listen.
Naja, aber deswegen ist es ja eben so eine Acorn-Karte.
Genau, deswegen ist es ja eine Acorn-Karte. Aber deswegen sage ich ja, die Karte sollte eine Acorn-Karte sein, weil es gibt so viele Fringe-Cases, wo die Karte halt einfach die Regeln von Magic bricht.
Ich habe eher das Problem tatsächlich bei der, also ich finde, wie gesagt, ich finde tatsächlich, dass ich hätte auch nicht gedacht, dass Grist irgendwann funktioniert. Aber das ist halt, was Fritz auch am Anfang gesagt hat. Man merkt halt, dass Magic einfach, das wird halt kecker in seinen Designs. Deswegen, das wäre für mich nicht, auch das zum Beispiel, wenn ich die jetzt spielen würde, würde ich halt entsprechend einen riesigen Batzen Tokens mitnehmen für diesen Fall. Aber was mich da, was mir schon öfter aufgefallen ist, die Karte erklärt halt trotzdem nicht alles, was du im Grunde für sie wissen musst, weil wenn du die Tokens auf der Hand hast, ja klar, kannst mit ihrer Fähigkeit kannst du den Token von der Hand oder vom Friedhof ins Spiel bringen. Aber ein Token hat ja normalerweise einen Mana-Wert von 0. Kann ich ihn für 0 spielen? Als was zählt er denn jetzt? Also, weil wenn er 0 kostet, kann ich ihn einfach für 0 rauslegen. Das widerspricht nee, Karten aber ohne eigentlich
Mana, ohne Mana-Kosten kannst du nicht casten. Das steht auch so drauf auf manchen Karten. Also, du kannst, wenn halt dir was wenn dir
Tokens, das ist das Problem, dass die Karte das ist halt ja, das gut, Ding.
Das sind halt die Sachen, deswegen ist es eine Acorn-Karte, Jochen. Das genau deswegen ist es eine Acorn-Karte, weil sie sagen, wir wollen diese Designs machen, können das aber nicht garantieren, dass alle Leute das dann immer alle einzelnen Sachen wissen. Und es wird mit diesen Karten einfach dazu kommen, dass es paradoxe Regelsachen gibt, die dann quasi Magic.exe has crashed. So. Und das ist bei den Nicht-Acorn-Karten halt weniger wahrscheinlich der Fall. Und deswegen ist dieses Ding eine Acorn-Karte. Ich würde übrigens dem Ding ein Spiel geben, weil ich finde so, wenn jemand mit dieser Karte zu mir kommt und sagt, hey, Rule Zero, ich würde gerne den als Commander spielen, was passt das für dich, Fritz? Würde ich sagen, auf jeden Fall. Und wäre ganz gespannt, was für ein Deck man damit baut, weil ich es durchaus lustig finde, mir vorzustellen, so Weiß und Blau produzieren ja auch ganz witzige Tokens. Jetzt lasse ich die sterben, dann hole ich die mir mit einem Sun-Titan zurück oder sowas in der Art. Alle diese Dinge, da kann man, glaube ich, ganz interessante Sachen. Ich kann Tokens flickern. Das wäre irgendwie enorm witzig, auch für mein Pramikon-Deck zum Beispiel. Also da können, glaube ich, lustige Sachen passieren. Und in den meisten Fällen, glaube ich, geht es auch. Und ich glaube, wenn man so eine Karte spielt, dann hat man vielleicht auch ein bisschen die Verantwortung, halbwegs sich Gedanken darüber gemacht zu haben, was für Regelinteraktionen da so auf einen zukommen. Und das Rest kann man ja dann einfach mal so Learning by Doing mäßig rausfinden mit der Zeit. Genau. Also Spiel von mir.
Hartes Exil von mir.
Was für ein wir hatten, glaube ich, selten ein Set, wo wir uns auch so vehement uneinig waren bei den Sachen. Es ist wirklich, man merkt, dass Infinity wirklich was ist. Ich wette auch, den Leuten da draußen geht's ähnlich. Ich glaube, diese Decks, diese Sets, entweder man liebt sie oder man mag sie nicht so sehr. Aber man hat auf jeden Fall irgendwie, es ist halt schon was anderes als ein normales Magic-Set.
Okay. Ja, Fritz, du noch, dann machen wir noch eine Runde mit Spiels und Exils. Glaube ich, dann können wir mal.
Habe ich noch eins, ja, ich kann noch eine letzte Karte sagen, und zwar eine Karte, die tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert im normalen Magic und entsprechend auch das normale Wasserzeichen hat. Es handelt sich um Saw in Half ein schwarzer Instant, 2 Mana und ein schwarzes Mana, kostet er zum Casten, sagt, zerstöre eine Kreatur. Wenn diese Kreatur auf diese Art und Weise stirbt, dann erschafft ihr Beherrscher 2 Spielsteine, die Kopien dieser Kreatur sind. Außer, dass eben die Base Power und Toughness die Hälfte der originalen Kreatur sind, jeweils aufgerundet. Das funktioniert 1000% problemlos im normalen Framework von Magic. Und es ist eine ziemlich mächtige Karte. Ich weiß nicht, ob sie nicht vielleicht sogar ein bisschen arg busted ist, weil du kannst natürlich sie als Removal benutzen, du kannst sie als eine Art von Sacrifice Outlet, also sie ist, glaube ich, in so allen Friedhofsdecks, die mit ETB-Effekten arbeiten, halt ziemlich krank, weil für 3 Mana du opferst was, kriegst einen Die-Trigger für deine, was auch immer sich darum kümmert in deinem Junt-Deck und nochmal 2 Tokens, wo dir Power und Toughness wahrscheinlich sowieso nicht so wichtig sind, weil die eh nur da sind, um dir, weiß ich nicht, du machst aus einem Avenger of Zendikar 2 jeweils 3-3 Avenger of Zendikar, es wird nämlich mal aufgerundet und kriegst halt einen Haufen weitere Tokens. Ist schon, glaube ich, irgendwie relativ crazy, aber ich würde ihr trotzdem ein Spiel geben, weil es eine Karte ist, die halt erstaunlich plausibel und einfach funktioniert für das
Set. Auch eine Karte, die schon viel Experimentation in CEDH wird schon geredet, weil sie einfach sehr stark ist mit Dual Caster Mage als mögliche Kombo-Karte, weil schon als Ersatz für Heat Shimmer und diese Art von Effekten, weil Zornhaft dann doch ein bisschen besser ist in den meisten Fällen, genau, als diese. Es ist eine sehr starke Karte und ich weiß nicht, was mich an ihr stört, aber irgendwie mag ich die nicht. Und ich kann's nicht genau darauf hindeuten, was mein Problem mit der Karte ist. Das frage ich mich nämlich schon öfters, weil das ist nämlich eine, auf die so viele Leute gehypt sind. Das ist ja auch eine der, das war ja auch eine der Posterkarten, also eine, die wir schon seit langem kennen. Und irgendwas Kleines an der Karte stört mich einfach, dass ich die immer wieder vergesse und dass ich sie störend finde. Aber ich kann einfach meinen Finger nicht draufsetzen. Vielleicht ist es halt einfach der Fall, dass es eine richtig gute Karte ist, die sich aber in meinem Kopf so liest, dass sie vielleicht einfach, weil es nicht rund ist. Weil, wenn du eine ungerade Zahl zerteilst, du 2 gerade Zahlen rausbekommst, statt eine große, eine kleine. Dass irgendwo da der, du sägst sie nicht in die Hälfte, du machst mehr draus.
Arithmetik, Freddy. Arithmerlotta wird wieder getriggert.
Du machst aus den 3-3-2-2-2er, was, wenn du sie zusammenzählst, eine 4-4 ist.
Wichtig ist doch nur, in welchem Quadranten die beiden dann sind, Freddy. Also, ist das jetzt ein Spiel oder ein Exil?
Es ist ein Exil, aber ich kann nicht genau erklären, weswegen. Also die ganze Zeit, seit Wochen stört mich die Karte deswegen. Und ich weiß, dass ich die nicht mag.
Ich gebe dir ein Spiel, weil die ja im Gegensatz zu anderen älteren Unkarten wenigstens nicht so Quatsch macht, wie zerreißt die Karte oder es gibt eine Karte im Set, da muss man dann irgendwie falten oder sowas. Die funktioniert ja, wie du gesagt hast, die funktioniert gut. Ich werde die halt nicht spielen, deswegen gibt es persönlich von mir ein Exil, aber als Kartendesign an sich kriegt sie ein Spiel, weil sie einfach gut funktioniert und gut ist.
Tatsächlich, Fritz, als du das gesagt hast, die Karte funktioniert gut mit den Regeln, habe ich gedacht, dass du über Magar of the Magic Strings reden wirst. 1 und Rakdos für einen 3-3 Minotaur, ja. Performer Legendary Creature mit folgender Fähigkeit. 1 und Rakdos, note the name of target instant or sorcery card in your graveyard and put it onto the battlefield face down. It's a 3-3 creature with whenever this creature deals damage to a player, you may create a copy of the card with the noted name. You may cast the copy without paying its mana cost, and if this creature would leave the battlefield, exile it instead of putting it anywhere else. Für 3 Mana reanimierst du Zauber und wenn die Zauber Schaden machen, Combat Damage machen als 3-3, darfst du sie erneut casten als eine Kopie und die Kreaturen bleiben. Es ist ein Spell Sorcery Instant Reanimator Deck in Rakdos, was durchaus was sehr Neues ist. Also vor allem was sehr anders ist. Und viele Leute haben die Angst gehabt, ja, aber der geht doch vielleicht mit so vielen Dingen Infinite. Wichtig ist zum Beispiel, dass er nur mit einer, wie ich mittlerweile weiß, Infinite geht, mit Aggressive, mit Savage Beating, glaube ich, weil alle anderen extra Combat Spells sagen, nach dieser Main Phase kommt noch ein extra Combat. Und du greifst ja mit den Magar an und castest ja noch in der Combat-Step. Also, der geht gar nicht mit so vielen krassen, der geht gar nicht mit so viel Infinite, wie die Leute denken. Und ich finde einfach, das Design ist sehr cool. Ich weiß nicht, ob man es direkt Face-Down hätte machen müssen oder ob es da nicht einen eleganteren Weg gegeben hat, als einen Namen notieren. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Karten spielt, dann dreht man sie halt einfach um und sagt es.
Das heißt, Spiel?
Ja, für mich ist ein Spiel.
Also der Grund, warum ich den jetzt, ich hatte den ja auch in meiner Liste, warum ich den jetzt nicht genommen habe, war, weil ich einfach schon von diesen ganzen langen Kartentexten Kopfweh habe. Und auch wieder sowas ist, ich finde, es ist wieder eine dieser Karten, wenn man dann mal das erste Mal durchlesen geschafft hat und vielleicht das erste Mal mit ihm gespielt hat, dann ist relativ schnell klar, was er macht. Und ich finde ihn sehr lustig. Ich glaube, man kann ein cooles Deck damit bauen. Ich glaube, Rakdos Spellslinger ist ein schöner Archetype, der immer noch auch halbwegs selten genug ist und originell genug ist, dass es interessant ist. Ich finde diese Kombination aus, du musst angreifen und durchkommen, um diese Spells nochmal casten zu können, ganz, ganz spannend, weil das eben bedeutet, dass du nicht einfach nur ohne Hürde deinen ganzen Friedhofskram Dissident Archmage-mäßig nochmal casten kannst. Und deswegen auf jeden Fall auch ein Spiel von mir. Bin gespannt, ob ich mal irgendwann jemand gegen den spielen werde. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir selber bauen werde. Weil ich irgendwie dann so mit diesem Note Down und so und das ist dann irgendwie alles. Das sind so ungewohnte Bewegungen in Magic. So ungewohnte Handbewegungen.
Ich weiß halt, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ich glaube, der spielt sich einfach normal, weil du kannst halt die Karte halt einfach umdrehen, die du animierst.
Ich denke, dass du recht hast, ja.
Aber man dreht sie ja, also spielmechanisch dreht man sie aus dem Grund nicht um, weil das kann man ja öfters machen. Die Kreatur wird ja, wenn sie nicht stirbt, kannst du den Zauber ja immer und immer wieder machen. Wenn das jetzt irgendwie hätte, dass man sie flippt oder so, dann würde ja, das sind ja Mechaniken. Also das zumindest war jetzt, ich habe den lang durchgelesen und ich habe versucht zu verstehen, warum es da so steht, wie es da steht. Aber ich glaube, der versucht einfach halt keiner bestehenden Mechanik in die Quere zu kommen, damit man dann irgendwie das halt nutzen kann, warum er so cool ist, weswegen ich ihm auch ein Spiel gebe, weil man halt wirklich das öfter machen kann. Das ist jetzt nicht nur der Trick, der nur einmal funktioniert. Du kannst auch ein gutes, aggressives Board mit Zaubern haben. Und das ist eigentlich ganz witzig, auch wenn ich den nicht spielen werde. Wieder persönlich, aber das ist eine gute Karte. Ich habe trotzdem sehr lange gebraucht beim Durchlesen. Ich weiß nicht, ich möchte so lange eigentlich nicht brauchen, wenn ich mir Karten durchlese.
Es gab doch mal diese Fähigkeit aus irgendeinem Ravnica-Set von Dimir, ich habe vergessen, wie sie hieß, wo du quasi eine Instant oder Sorcery auf eine Kreatur imprintest und immer eine Copy machen kannst, Cypher, wenn sie Schaden macht.
Cypher. Ja.
Im Prinzip sagt er einfach, mach einen 3-3-Token und der hat und eine Kreatur aus deinem ein Instant oder Sorcery aus dem Friedhof kriegt Cypher und wird da reingecyphert. So ja. Kann man sich das, glaube ich, ganz gut merken.
Das ist effektiv, was passiert, aber
ja. Aber eigentlich wird halt der Zauber zu einer Morph-Kreatur, die 3-3 hat. Gut. Das heißt, wir haben zwei Spiele, ein Exil für den guten Mann, oder? Guten Minotaurus.
Ich dachte, wir hätten drei Spiele dafür.
Ach so.
Ich glaube, sie macht doch jeder von uns, oder?
Ja, ich habe ihm auch
einen. Verzeihung.
Ja.
Gut, dann fehlt uns nur noch eine letzte Karte, oder?
Ja, ich denke. Wir haben alle noch welche. Wer denkt denn, dass er den spicysten Take hat?
Du bist, glaube ich, noch mal mit einer
Karte in der Reihe. Wärst du mal sagen, glaube ich.
Okay. Gut, ich nehme wieder eine Acorn-Karte, weil ich die, ich glaube, die kann man gut spielen und die fand ich einfach schön. Katharina of Myra's Marvels, wieder ein Human Performer, 3-3, Mono-Weiß, also zwei beliebige und zwei Weiß. Und die sagt, du wählst einen Buchstaben aus, wenn sie aufs Schlachtfeld kommt. Und immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, dessen Name mit dem gewählten Buchstaben beginnt, da wären wir wieder bei Freddys allerlei der vielen Sprachen, die es halt so gibt, dann erschaffst du eine 2/2-Katzen-Kreatur mit fliegend, ein Token. Und die hat noch Partner. Ich finde die, also die ist klar unset, wegen Letters und so, also dass es wieder auf die Namen ankommt. Wie gesagt, ich bin inzwischen der Meinung, dass es noch vielleicht noch 3 Jahre dauert und dann kannst du das auch in anderen, in normalen Sets haben. Aber ich finde die auch in ihrer Unset-Haftigkeit witzig. Dadurch, dass sie Partner hat, kann man sich noch coole Farben dazu überlegen. 2/2-Token mit Fliegend sind jetzt absolut okaye Tokens, die machen aber auch jetzt nicht die Welt kaputt. Und man muss trotzdem ja ein bisschen Hirnschmalz in sein Deck reinstecken, weil während man Kreaturentypen ja leicht verändern kann für alle Sachen auf dem Schlachtfeld, geht es ja nicht mit den Namen der Kreaturen oder der Zaubersprüche generell. Also Spiel.
Ja.
Ich finde die Karte okay an sich. Es ist halt ein neuer Partner. Ich würde jetzt dann auch nicht sauer sein, wenn den jemand an sich spielen möchte, weil ich glaube, es gibt auch ein paar. Also, ich meine, die Restriktion ist halt schon sehr hart. Und du bekommst halt auch nur 2/2 Tokens dafür, dass du die dann castest. Wenn du nicht unbedingt gerade das versuchst, um mit irgendeinem White Mane Lion Loop Infinite zu gehen, dann ist es mir auch wurscht. Und wenn du das machst, dann wie so Power Games du mit einer Unset-Karte.
Ja.
Also ja. Ich meine, es ist eine weirde Karte. Ich glaube, manche Leute werden sie mögen. Fein.
Spielen?
Ja.
Ich gebe ihr mal ein Exil, einfach weil aus folgendem Grund. Ich glaube, dass du meistens dein Deck einfach baust, wie du es halt baust. Du spielst dieselben guten Commander-Karten und dieselben Karten, die du für dein wie auch immer geartetes Token-Synergien-Theme halt spielen möchtest, plus was dein Partner so mitbringt. Danach hast du dein Deck gebaut, dann zählst du alle Karten, guckst, was ist der Buchstabe, der am meisten vorkommt, und dann wählst du halt immer den. Und es sei denn, du hast irgendwie, wenn du sie castest, eine Handvoll mit irgendwie so 7 Karten, die alle mit einem anderen Buchstaben anfangen, was vielleicht einfach nicht so wahrscheinlich ist. Und dann gibt sie dir halt, weiß ich nicht, so in, keine Ahnung, x Prozent der Fälle einen Token, für wenn du das castest, was halt die Anzahl an Karten in deinem Deck im Durchschnitt ist, was quasi die mit diesem so, also ich glaube, dass die Idee dahinter, dass man ein Deck baut, was wirklich mit fast nur Karten mit diesem Buchstaben anfängt, weiß ich nicht, wie oft das dann tatsächlich so gemacht wird, wenn Leute die bauen. Aber andererseits, Leute, die mit ihren Commander-Deck bauen und ein Ant-Deck bauen, so, die werden wahrscheinlich dann wieder doch die Flavor-Nerds sein, die das machen, aber ich bleib trotzdem bei meinem Exil. Das müsst ihr mir erstmal beweisen, dass ihr committed genug seid, um dann auch ein lustiges Deck mit der zu bauen.
Ja. Okay, und ich glaube, dann haben wir aber schon mal das Wichtigste alles abgedeckt. Attraktionen sind aber noch da und deswegen möchte ich jetzt halt noch zum letzten Segment gehen. Was halten wir eigentlich von den Sets als Allgemeines? Und ich würde da einfach mal übernehmen.
Ja, ich kurzes halt Fazit würde ich sagen, oder? Ja,
Ich finde es halt einfach schade, dass auch so. Ich finde es schade, dass es kein Silver Bordered Set ist, weil sehr viel, weil die Attractions. Es liegt so viel meiner Probleme an diesem Set liegen an diesen Extra Deck Mechaniken, an Sticker, an Attractions. Wenn es halt nur in diesem Ding wäre und Black Bordered, meinetwegen, es ist wurscht. Wenn halt ein paar Karten Spiel woanders finden, meinetwegen. Aber dadurch, dass ich theoretisch immer suboptimal spiele, wenn ich nicht extra 10 Karten an Attractions dabei habe, das finde ich problematisch, weil Karten können geklaut werden in jedem Format. Karten können kopiert werden von anderen Spielern und Spielerinnen. Es wird immer der Fall aufkommen, wo jemand Attraction spielt und dann hat unser Editor Matthias auch gesagt, so, ja, aber dann kann ich ja vielleicht vom anderen Attraction-Deck ziehen, aber die Attractions-Decks sind stark. Also Attractions stacken ja sich jede Runde neu auf. Und tatsächlich verstehe ich einfach den Sinn hinter sehr vielen Dingen nicht, ein Acorn zu geben. Dass die Stacker legal sind, dass die Attractions alle legal sind, dass das so ein Problem ist. Und ich hätte halt gern lieber ein anderes Set gehabt, eins, das halt mehr Reprints hat, in diesem komischen Thema, in diesem neuen Thema, das Black Border verwendet, um vielleicht ein paar Mythics zu machen. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn man sagt, Reprints sind rare, die legal sind in Black Border und alle Mythics wären Black Border oder sowas. Oder alle Reprints sind gleichzeitig Mythics und alle Mythics sind Black Border und wir erhöhen die Mythic-Rate oder sowas. Das wäre für mich kein Problem gewesen in dem Fall, wenn man sowas designt. Aber so wie das aktuell ist, ist tatsächlich halt einfach 90... Eigentlich ist es tatsächlich wirklich an zwei Mechaniken, die mir alles versauen. Die mir den Hype auf das ganze Set so ein bisschen versauen. Und so cool ich manches finde, so cool ich es auch mal draften möchte, eine Mechanik reicht. Das hat uns Ikoria gezeigt mit Partnern.
Ich knüpfe mal an. Fazit zum Set insgesamt. Wie gesagt, Flavor, Artwork feiere ich. Die Basics und die Shocks sind, glaube ich, fast meine Lieblingsländer oder sicherlich absolut unter meinen absoluten Lieblingsländern in ganz Magic, seit Magic gibt, seit ich spiele. Ich finde es unterm Strich schon schön, dass für die Leute, die Unsets mögen und Bock haben auf diese Spielerfahrung, wo ich immer, ehrlich gesagt, immer nur so halbherzig mit dabei war. Aber da gibt ja viele Leute, die es richtig geil finden. Ich finde es toll für diese Leute, dass die jetzt nicht danach die Karten einfach dann irgendwie in eine Mottenkiste packen müssen, sondern dass da Sachen dabei sind, die sie auch im Commander benutzen können. Das finde ich eigentlich eine coole Sache. Deswegen insgesamt gefällt mir das von den Unsets, die es bisher gab, eigentlich fast am meisten. Aber ist es halt nach wie vor ein Unset. So, das ist halt einfach nicht jedermanns, jeder Fraus Sache, glaube ich. Aber für das ist es, glaube ich, insgesamt ganz gut gelungen. Und ich glaube, über diese kleinen Verwirrungen, die wir jetzt hier halt hatten, die gehören ja zu dieser Unset-Experience mit dazu. Die sind ja integraler Bestandteil von also das ist ja die ganze Idee. Sonst kannst du ja ein normales Magic-Set machen, wenn alles sofort intuitiv immer total plausibel allen klar ist. Wizards will ja gerade außerhalb der Box manchmal. Das ist ja die ganze Grundidee gewesen. Deswegen passt es für mich. Noch ein Wort zu den Attractions konkret. Da geht's mir ähnlich wie dir, Freddy. Mir werden diese ganzen extra Deck hier, dort hast du irgendwie noch irgendeinen Dungeon, durch den du durchlaufen musst. Und hier ist diese extra Karte und da ist der Monarch und so weiter und so weiter. Ich fand es am Anfang echt cool. So langsam wird's mir ein bisschen zu viel. Also diese Spellbook-Geschichten da aus dem Zauberer Hogwarts-Set zum Beispiel, die waren mir auch schon ein bisschen zu viel. Mich erinnert es so ein bisschen, es gab mal so ein lustiges Taschenbuch-Comic, wo Dagobert Duck und Klaas Clever in irgendeinen absurden Wettstreit im Schuhmarkt kommen, die dann immer verrücktere Schuhe irgendwie auf den Markt bringen, die irgendwas können. Also der eine Schuh kann irgendwie, weiß ich nicht, ein Bild für dich malen, der andere kann fliegen und so, und die haben dann immer krassere Funktionen. Und aber um diese Funktionen irgendwie benutzen zu können, muss dann immer größere Batteriepacks gekauft werden und dann hängt an diesen Schuhen immer so alles Mögliche mit dran. Und so fühle ich mich manchmal, wenn ich mir vorstelle, ich will einfach nur ein Commander-Deck bauen und kann jetzt aber mittlerweile, ich kann einen Companion, ich kann irgendwie einen Background noch nehmen, ich kann irgendwie dann irgendwie einen Dungeon, ich kann zwei zusätzliche Decks und die Attractions machen und alles Mögliche. Und dann habe ich irgendwie so am Ende ein 100-Karten-Deck und dann noch mal 50 extra Karten, die ich irgendwie mitbringe. Der Novelty-Value wird für mich einfach dann irgendwann erstickt von dem, dass es einfach so, so viel davon gibt. Aber insgesamt, mein Fazit zu Unfinity ist, dass ich es ein cooles Set finde.
Mein Fazit ist, dass ich war erstaunt, dass ich in meinem Herzen, ich bin nicht so der große Unset-Fan, aber ich habe sehr viele Karten da drin gefunden, die mir irgendwie gefallen haben. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass bei den, also das mag jetzt auch am Zeitpunkt unserer Aufnahme liegen, aber das halt mit, hatte ich ja vorher schon mal erwähnt, mit den Regeln, wie die genau die dann eben, dass sie manchmal, finde ich, eben nicht gut genug erklärt werden, weil bei Attractions zum Beispiel heißt es, as your main phase begins, aber es gibt ja auch Karten wie den Carpet of Flowers, wo man dran sieht, es ist schon wichtig zu erklären, Main Phase, davon gibt es zwei. Wie sieht es jetzt aus? Was passiert hier genau? Weil man muss sich ja nur mal den Oracle-Text von Carpet of Flowers anschauen, dass es eben nicht absolut trivial ist, wie etwas da steht auf der Magic-Karte. Und dafür, dass es dann legal ist, ist es mir manchmal einfach ein bisschen zu unsauber und lax. Und ich bin normalerweise der Letzte, der sich dann drüber aufregt, wenn irgendwie Regeln nicht. Also wenn dass man jetzt irgendwie ein bisschen lockerer damit umgeht, das stört mich eigentlich nie. Und ich bin da jetzt, ich mag zwar bei CEDH, dass das sehr sauber gespielt wird, aber ich weiß auch selber, dass ich nicht super sauberes Magic zu jeder Zeit spiele. Aber wenn was Neues in das Spiel reinkommt, was dann legal ist und was tatsächlich ja auch, wie ihr beide gesagt habt, auch ein bisschen eine Anstrengung erfordert, weil man ja eben immer die Attractions dabei haben muss oder eben seine Sticker-Decks und blub und bla, dann möchte ich, dass es zumindest an der Stelle nach der Rule Zero-Diskussion nicht noch zu Diskussionen kommen muss, wie die Karte jetzt funktioniert. Weil das eine ist eine absolut okaye Diskussion, dass man am Anfang halt klar macht, wer was spielt. Da kann man ja dann auch die Acorn-Karten spielen, wenn man möchte, und alle damit einverstanden sind. Aber sowas finde ich halt irgendwie, das ist einfach ein bisschen nachlässig und es macht Probleme, wo eigentlich keine Probleme sein müssten.
Ja, also ich hab's ja schon gesagt, mein Problem, ich mag auch einige der Designs, ich finde auch The Most Dangerous Gamer lustig, und weil ich dumme Witze mit ihnen machen möchte. Aber es ist, und es ist eine Karte, die Attractions im Namen hat, aber ich will einfach nicht in meinen Sephiroth-Deck, was ja Tokens und Dungeons eh schon spielt, und sehr oft Kreaturen kopiert, auch noch einen extra Deck mit mir mitführen, weil ich halt dann mal gegen das Most Dangerous Gamer Deck spielen werde, wo ich dann die Karten auch benötige, weil es vielleicht eine gute Möglichkeit ist, halt quasi den zu kopieren. Und wenn der dabei ist, dann möchte ich natürlich auch die Attractions haben, die Preise machen, weil seine letzte Fähigkeit nur funktioniert, wenn du einen Preis von einer Attraction bekommst, und nicht jedes Attraction hat einen Preis.
Ja. Wird man sehen müssen, glaube ich, wie sich das entwickelt. Also ich finde, so im Großen und Ganzen ist es halt für mich ein Unset, aber ich habe wirklich viele Karten entdeckt, die irgendwie mein Herz so ein bisschen zum Springen gebracht haben, auch wenn wir teilweise ja hitzig debattieren mussten, aber es ist halt trotzdem noch ein Unset. Ich hätte es auch Mir würde es persönlich nichts ausmachen, wenn es Silverbordered wäre, weil die Rule Zero-Diskussion wird man trotzdem wahrscheinlich führen, oder man würde die Leute informieren müssen, dann hätte man es auch genauso machen können wie sonst.
Das sind doch schöne Worte zum Abschluss der heutigen Folge. Wir haben es mal wieder geschafft, richtig reinzuhauen. In 5 Minuten, Jochen, musst du dein anderes Abendprogramm beginnen, und genau. Dementsprechend sagen wir am Schluss der Folge nochmal herzlichen Dank an Wizards of the Coast und yours truly, dass sie da so freundlich uns unterstützt haben für diese Folge. Und auch nochmal extra Dank. Diese Woche übernimmt Freddy das Editing von unserem YouTube-Video. Aber nicht nur dafür danke, sondern auch mal, das vergessen wir nämlich viel zu häufig, an den Matthias Tehoma, findet ihr ihn auf Twitter, @Tehoma, unseren Video-Editor, der jede Woche einfach richtig, richtig abreißt, finde ich, und einfach so geil die ganzen Videos für uns macht, und wir viel zu oft vergessen, ihm Credit zu geben. Wir sagen ihm das immer nur persönlich, deswegen hier ganz, ganz öffentlich. Geiler Hund, und vielen Dank dafür. Und noch eine kleine Mini-Ankündigung von mir am Ende der Folge. Ich werde vielleicht in den kommenden Wochen eher mal ab und zu fehlen. Ich sage es jetzt einfach schon mal, weil Leute sich dann immer bei mir melden, wenn ich mal nicht im Podcast bin. Ich habe es jetzt ein, zweimal durchklingen lassen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich es nicht sage, aber ich sage es mal. Ich hatte Covid vor 8 Wochen und habe da leider ein bisschen mehr damit zu tun, als man das gerne hätte. Das ist jetzt nichts Dramatisches, einfach, dass ich sozusagen super, super angestrengt bin und sehr schnell müde werde und einfach merke, dass so ein Podcast mich auch ziemlich anstrengt. Und wir haben ja ein paar tausend Hörer. Und deswegen einfach nur nochmal an euch alle da draußen, passt auf euch auf und nehmt weiterhin diesen Virus nicht auf die leichte Schulter. Man kann echt Glück haben, wie die meisten. Es kann aber auch ein bisschen nervig sein. Es kann auch sein, dass es ganz schnell wieder alles gut wird, aber jetzt der Herbst kommt bestimmt und so und genau, seid vernünftige Leute, is all I'm saying.
Ja, seid vernünftig wie die Boros-Legion.
Vernünftige Leute findet man nicht unter edh-kompass auf Twitter.
Manchmal schon.
Da, wo Resladero sehr viel übernimmt.
Resladero ist sehr vernünftig. Auch da nochmal ein Shoutout an den lieben Daniel.
Und ich glaube, damit sagen wir mal einfach gutes altes Servus raus aus Kompassland. Wir haben jetzt geschlossen. Eltern haften für ihre Kinder. Wenn die Kinder Teil der Attraktion werden, tut uns leid.
Haften die Eltern dann für die Attraktion?
Tja, ja, natürlich. Okay, wollen sie mich erst mal verklagen. Aber
geht auf jeden den Rummelplatz Fall. Und habt Spaß da draußen. Und wir hören uns nächste Woche wieder, mit oder ohne mir, mal gucken. Nächste Woche ohne mir, weil da bin ich in Berlin. Aber dann die Wochen danach, mal gucken. Ich freue mich schon. So oder so.
Ciao.
Ciao, ciao.